Ja, hallo Mathis. Willkommen zum Interview. Wir sind hier in München, wo du wohnst. Du bist Landesvorsitzender der Partei Die Violetten in Bayern. Und erstmal danke, dass ich dich hier interviewen kann. Hallo.
Hallo Wolfram. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich auch sehr.
Ja, die Violetten, die Partei Die Violetten, da ist jetzt eigentlich eine ziemlich entscheidende Zeit, weil es geht darum, bei Wahlen auf die Stimmzettel zu kommen. Das wissen nicht alle, aber es ist gar nicht so einfach, als Partei auf den Stimmzettel zu kommen. Kannst du mal erklären, wie das generell funktioniert, dass man als Partei auf dem Stimmzettel erscheint?
Ja, es gibt da ganz viele Hürden, die eigentlich auferlegt sind. Der Vorwand, der gesagt wird, man möchte keine Verhältnisse schaffen wie seinerzeit in der Weimarer Republik mit so ganz vielen Kleinstparteien. Und es ist so, wir brauchen Unterstützungsunterschriften von den Bürgern, die sagen einfach nur, ja, ich find's gut, dass diese Partei eben das wählbare Spektrum erweitert. Und wir sind die Violetten mit dem Namenszusatz für spirituelle Politik. Der ist mir sehr entscheidend wichtig, weil da geht es einfach darum, dass wir zusätzliche Kapazitäten eigentlich nutzbar machen möchten, die in die Entscheidungsprozesse eingefunden werden. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wir sind im Moment dabei, für die Europawahl konkret Unterschriftenzetteln zu sammeln. Ich zeige die mal. Die schauen so aus. Das ist also ein ziemlicher Formularberg. Wir brauchen 4000 solcher Zettel. Und da gibt man an seinen Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift. Und muss die eben unterschreiben. Das kann nicht über Internetpetitionen geschehen, sondern wir brauchen das live im Papier. Wenn wir diese 4000 Unterschriften haben, dann geht für uns daran los, dass wir die beglaubigen lassen. Jede Unterschrift wird einzeln beglaubigt von der Behörde, wird ein Stempel drauf gemacht, wo die gucken, ist derjenige überhaupt wahlberechtigt? Hat derjenige auch noch bei einer anderen Partei unterschrieben? In dem Fall, also man darf immer nur eine Partei unterstützen. Ja? Und wenn das dann zutrifft, dass wir dann 4000 solche beglaubigten Zettel haben, das entspricht ungefähr so einem Stoß, kann man sich das so vorstellen, also einen halben Meter, dann können wir das gemeinsam mit unseren Unterlagen, die wir ohnehin für die Wahl haben, das ist auch nochmal so ein halber Aktenordner voll, wo also jeder Einzelne, der eben auf der Liste steht, eben seine Wählbarkeitsbescheinigung hat und seine Zustimmung zur Wahl, dann reichen wir das Ganze ein und dann erst stehen wir bundesweit auf dem Wahlzettel und es kann uns jeder, der in Deutschland eben wahlberechtigt ist, für die Europawahl auch wählen.
Das Formular kann man sich runterladen auf der Seite dievioletten.de und das müsste man dann ja zuschicken, ne? Also dem Landessekretär oder wem.
Also zunächst ist mal ganz wichtig, dass man es nicht nur runterlädt, sondern auch ausdruckt, weil wir brauchen diese Formulare unbedingt in Papierform. Es nützt also überhaupt nichts, wenn man das ausdruckt, unterschreibt und dann einscannt. Das wird nicht, also es zählt nicht. Wir brauchen original diese Papierform, die wir dann auch bei der jeweiligen Behörde noch abstempeln lassen. Und das kann man dann an die jeweilige Landesgeschäftsstelle schicken oder auch an die Bundesgeschäftsstelle, wenn man das runtergeladen hat. Und die kümmern sich dann entsprechend um die Beglaubigung.
Ja, ja. Und das bedeutet ja nur, dass jemand sagt, ich möchte, dass die Violetten auf dem Wahlzettel sind. Das heißt ja, hat ja noch nichts damit zu tun, was er praktisch wählt. Ne? Die Freiheit, wen man wählt und ob man überhaupt wählt, die bleibt jetzt erhalten.
Man sollte ganz klar davon ausgehen, das ist eigentlich ein Teil des Wahlrechts. Das heißt, man kann vor der Wahl eigentlich schon von seinem Wahlrecht insofern Gebrauch machen, dass man eben sagt, ich möchte, dass hier noch eine andere Kleinstpartei oder Kleinpartei das Spektrum des Wählbaren ergänzt. Ja? Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, wenn man es von der Seite her betrachtet, weil man kann im Vorfeld darauf Einfluss nehmen, ob der Wahlzettel jetzt wieder nur zwei, drei üblichen Parteien zeigt, die oder eben eine wirklich neue Partei, die vielleicht auch ganz andere Alternativen hat. Und ich finde, dafür stehen wir. Wir stehen wirklich für neue Alternativen.
Ja, man muss sich ja klar machen, unter Partei stellt man sich ja auch meistens was vor mit einem großen Apparat dahinter und Geld und Macht und Einfluss, aber die Violetten sind ja eigentlich nur ein Zusammenschluss von Menschen, die was verändern wollen, die als äußere Form die Form einer Partei gewählt haben. Also würde ich so sehen. Und das sind Menschen, die das ehrenamtlich machen, die sich engagieren, die ihr Zeit und Geld da einsetzen, um zu verändern. Ne? Also, und da ist einfach die Mithilfe von jedem gefragt, der das unterstützen möchte.
Ja, also das Vehikel Partei habe ich insbesondere gewählt, weil mir zum Beispiel die Politik, die in unserem Land betrieben wird, nicht sehr gefällt. Das ist sehr harmlos ausgedrückt. Sondern ich bin ein Mensch, der sich seit Jahrzehnten eigentlich schon mit meditativen Praktiken auseinandersetzt und festgestellt hat, wenn ich eine andere Betrachtungsweise in die Welt bringe, was ich über Meditation, ich persönlich jetzt tue, dann reflektiert das anderes auf mein Umfeld und ich habe andere Einflussmöglichkeiten. Eine Partei deswegen, weil alle unsere politischen Entscheidungen in diesem Breiten noch über Parteien getroffen werden. Das ist einfach ein Ist-Zustand, der ist da und man kann sich darüber aufregen, dass die Parteien so oder so reagieren, oder man kann einfach sagen, okay, wenn mir das nicht passt, versuche ich eine Alternative aufzustellen. Und das haben wir gemacht bei den Violetten. Ich finde, es ist eine hervorragende Partei, die von der Gesamtkonzeption einfach davon ausgeht, und das ist der wesentliche Unterschied zu den anderen, dass wir von einem Gutmenschen ausgehen, könnte man so sagen. Ja? Das heißt, wir haben eine Betrachtungsweise, dass alles miteinander vernetzt ist und verknüpft ist und dadurch ganz andere Aspekte eigentlich reinkommen. Wenn man jetzt zum Beispiel von der herkömmlichen Politik ausgeht und sich die Idee von Hartz IV anguckt, dann ist das eine Idee, die vom Prinzip natürlich sagt, wir wollen eine Grundversorgung absichern, ja? Aber es geht eigentlich vom Blickwinkel davon aus, dass die Menschen dieses Vertrauen missbrauchen. Und deswegen gibt es so viele Mechanismen, die eingebaut worden sind, wie diese ganzen Kontrollmechanismen. Ja? Und wenn man jetzt gegenüberstellt, die Violetten haben ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist im Prinzip dasselbe. Ja? Aber wir gehen davon aus, dass die Menschen, wenn man ihnen Vertrauen entgegenbringt, ja, etwas anderes reflektieren können. Und das ist der Clou an dem Ganzen. Ja? Und wir sind alle Teil eines Gesetzgebers, ja, indem wir die Regierung, die wir haben, mehr oder weniger tolerieren. Und das tun wir auch, indem wir zum Beispiel nicht zur Wahl gehen. Ja. Dann setzen wir ganz klar ein Zeichen und lassen einer Minderheit die Regierungsbildung quasi übrig. Wir lassen es in diesen Händen. Ja, weil es ist einfach ein Fakt, es ist einfach ein Ist-Zustand, dass unsere Regierungen aus den Menschen bestehen, die vom Volk gewählt werden. Und wenn jetzt nur ein ganz kleiner Teil des Volkes zur Wahl geht, dann bestimmt dieser ganz kleine Teil einfach das, worüber bestimmt wird. Ja? Die Gesetzgebung wird ja deswegen nicht illegal, nur weil die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist. Und das ist eine Position, die mir sehr wichtig ist, den Menschen klarzumachen, geht's zur Wahl. Es ist einfach unglaublich wichtig, dahin zu gehen. Und wenn euch das nicht passt, was die großen Parteien bieten, dann guckt einfach mal, was gibt's für Alternativen. Und wenn es eben keine Alternativen gibt, die ihr gut findet, dann versucht es doch einfach eine Alternative mit aufzubauen. Und das tue ich hier bei den Violetten, weil wir definitiv eine Alternative sind. Rein allein aufgrund unseres Blickwinkels, ja, wie wir die Situation betrachten.
Ja, man muss sich ja auch klar machen, also ich sehe es auch so, dass es bei vielen Menschen irgendwie inkonsequent ist, nämlich dass sie einerseits mit dem politischen System unzufrieden sind, sehr unzufrieden sind und nicht nur unzufrieden sind, sondern ihr Leben auch beeinflusst und wird dadurch. Und andererseits schotten sie sich so davon ab, sagen, nee, mit Politik will ich dann gar nichts mehr zu tun haben, aber die Veränderung geht doch eigentlich nur über die Politik. Also die Alternative wäre jetzt eine gewaltsame Revolution und das will natürlich auch keiner. Ne? Das, von daher, ich meine, die Menschen haben unterschiedliche Impulse. Der eine hat den Impuls, sich in einer Nichtregierungsorganisation zu engagieren. Das ist ja auch alles fein, aber in einer Partei zu organisieren, ist eigentlich der Weg, unsere Lebenszustände, Umstände zu verändern.
Ja, man bekennt sich dazu, dass man sich an den Tisch setzen möchte, wo die Entscheidungen getroffen werden. Eine NGO hat zwar denselben Ansatz, aber die müssen ja quasi den Formularkram, den wir jetzt machen, müssen die ja quasi für jeden Punkt, den sie wo sie sich mit einbringen möchten, wieder von vorne beginnen. Und der Punkt ist ganz einfach der, wenn wir es einmal schaffen, irgendwo am Parlament zu sitzen, dann sitzen wir da drin und können bei diesen ganzen Entscheidungen eben unser Wissen zum Besten geben oder unsere Meinung zum Besten geben. Und es ist eben nicht damit getan, dass man jetzt in einzelnen Punkten, wobei das auch eine sehr löbliche Absicht ist, ja, von einer NGO, reingeht, sondern uns ist daran gelegen, dass wir wirklich eine feste Institution schaffen werden, die wirklich in all diesen Bereichen, und das ist eine ungeheure Vielfalt, ja, einfach mit dabei sitzen kann und ihre Statements zum Besten geben kann. Und wie gesagt, wir haben ja diesen Zusatz eben für spirituelle Politik. Und da geht es wirklich darum, dass man den Menschen klar macht, dass die Entfaltungsmöglichkeit des einzelnen Individuums ist sehr stark beeinflusst von dem, was unsere Gesellschaft an Strukturen vorgibt. Und wenn wir wirklich anfangen, die Menschen anders zu betrachten, uns selber anders zu betrachten, ganzheitlich wahrzunehmen, ja, dann schaffen wir ein anderes Reflexionsvermögen. Das heißt, wir können anders in diese Versammlungen reingehen. Wir können anders uns auch an diesen Versammlungstisch setzen, weil wir ganz einfach anders reflektieren.
Es geht jetzt nicht nur um die Europawahl, sondern in Bayern hier, beziehungsweise du, ihr versucht auch auf Stadtratebene was zu verändern. Also bei den Wahlen jetzt zum Stadtrat versucht ihr auch dabei zu sein. Und das ist auch nicht so einfach. Vielleicht kannst du das mal erzählen.
Ja, gut, das kann ich schon erzählen. Es ist so, dass kurioserweise je niedriger die Wahlebene wird, der Formularberg umso höher wird. Also wir haben uns jetzt hier für die Kommunalwahl in München sehr kurzfristig entschlossen, dass wir eben teilnehmen. Und wir haben eine Stadtratsliste aufgestellt von 30 Personen. Die braucht es auch, weil der Münchner Stadtrat besteht aus 80 Mitgliedern. Und um eben voll wählbar zu sein, jede einzelne Person ist mit maximal 3 Stimmen wählbar, braucht man mindestens 27 Personen, um eine volle Stimmenzahl zu haben. Dazu haben wir eine Bürgermeisterkandidatin aufgestellt und eben noch im Bezirksausschuss bei mir auch noch eine Liste gemacht. Aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr mit den Formalitäten die Leute langweilen, sondern es geht wirklich darum, dass wir haben ganz große, tolle Programme, die die Welt wirklich verändern können, vorausgesetzt die Programme werden angenommen. Und es ist ja so, eine spirituelle Entwicklung fängt beim Individuum an. Und als Individuum sind wir ja in vielen Schichten übereinander. Und eine Politik zu betreiben, bedeutet ja eigentlich nur, dass ich diesen individualen Prozess auf das Kollektiv eigentlich übertrage. Weil unsere politischen Entscheidungen werden von uns ja als Gruppe beeinflusst und wir können nur so gut sein wie die Menschen, die eben daran teilnehmen, an diesem ganzen Prozess. Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir in die Politik reingehen und dass wir nicht einfach nur sagen, wir fangen erst ab Europaebene überhaupt an, sondern wir müssen eigentlich unsere Ideen auch auf einer kommunalen Ebene reinbringen. Und das geht ja auch, ja, weil da sitzen die Bürger, die letztendlich wählen. Und alle Programme, die wir haben, sind eigentlich so gestrickt, dass man darüber erstmal eine Weile nachdenken muss. Ja? Es ist nicht so, dass man dieses Konzept zum Beispiel vom Fließgeldsystem, das hört man einmal und dann sagt man, oh toll, ich will Fließgeldsystem. Nee, so läuft das nicht, sondern man muss erstmal sehen, wir haben jetzt ein bestimmtes Geldsystem, was zum Beispiel über Zinsnahme agiert. Diese Zinsnahme ist ein großer Fehler meines Erachtens, weil es einfach eine große Ungerechtigkeit immer vorherbaut. Aber wir haben dieses Geldsystem und das seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, wir haben einen gewissen Gewohnheitsprozess. Und wenn wir jetzt heute anfangen, etwas anderes zu kreieren, ja, dann muss das erstmal auf kleinen Ebenen in Experimenten eingeführt werden. Und unser Fließgeldsystem lässt sich am besten über Regionalgelder erstmal einführen, dass man einfach mal sieht, welches dieser Modelle nimmt man denn überhaupt. Ja? Und da ist einfach, jeder Kreis hat seine Möglichkeiten für sich etwas zu machen. Und es ist mir ganz wichtig, dass wir ganz klar zum Beispiel nicht jetzt das vorhandene Finanzsystem bekämpfen, weil dann wären wir in denselben alten Denkmustern drin, sondern wir müssen eigentlich sehen, wenn wir wirklich als spirituelle Partei agieren wollen, dann müssen wir eigentlich den vorherrschenden Systemen vergeben. Ja? Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, was können wir installieren, was dann, wenn es eben entsprechend angenommen wird, so schrittweise dieses alte System ersetzt. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel meine Aktivitäten darauf setzen würde, jetzt den Euro zu bekämpfen, ja, würde ich ja genau nach den alten Ideenmustern vorgehen und hätte dieses Konzept von schuldig, nicht schuldig oder was ja auch ein Konzept der Bestrafung nach sich zieht. Und es bringt uns eigentlich nicht weiter, sondern was wir wirklich brauchen, sind neue Konzepte und vor allem auch neue Vorgehensweisen, wie wir diese Konzepte rüberbringen. Und in der spirituellen Entwicklung sage ich, dass der Kampf überwunden werden muss. Ja, wir kommen in unsere schöpferischen Wirkkräfte dann, wenn wir den Kampf endlich sein lassen.
Das heißt also eher gute Beispiele geben, setzen, also im eigenen Leben und eben zum Beispiel auf regionaler Ebene, um damit einfach Ideen voranzubringen, also zu verbreiten, ne?
Ja, natürlich. Also es fängt beim Individuum an. Ich kann eine persönliche Entwicklung einfach nur beeinflussen, indem ich mal an mir selber arbeite, indem ich wirklich in mich gehe und guck, warum funktioniert das alles so, wie es eben funktioniert oder warum funktioniert es eben nicht. Das ist eine sehr interessante Sache. Und dann kann ich diese Beispiele weitergeben und es ist eben mein persönlichen Erfahrungsbereich, den ich diesbezüglich gemacht habe, was die Schöpferkräfte anbelangt. Also, und da bin ich bei den Violetten eben auf eine Partei gestoßen, die wirklich das in der Präambel schon drin hat, die sich ganz viel damit auseinandersetzt, wie wirken wir, wie sehen wir unsere Gesellschaft, wie sehen wir uns selber da drin als Teil. Und wenn wir uns selber als Teil einer Gesamtheit sehen, dann gehen wir natürlich mit dieser Gesamtheit anders um. Ja. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt und damit kommen wir in eine andere Schöpferkraft hinein. Und ich persönlich bin jetzt jemand, der eben sehr lange schon sich mit solchen Themen auseinandersetzt und der auch, ich behaupte einfach mal, auf der eigenen Ebene sehr viele Erfolge in Anführungszeichen vorzeigen könnte, die einfach passiert sind, ja, aufgrund von rein wirklich nur von Betrachtungsweisen haben sich Dinge verändert. Also das geht hin bis also in Finanzierungsgeschichten von der Immobilie zum Beispiel, hier wo wir hier sitzen, ja, dieses Haus ist ermeditiert. Kann man sagen, ja. Und ich bin jemand, der im Berufsleben einen Beruf hat, der eigentlich die untere Gehaltsklasse hat und der sich in München eigentlich keine Immobilie leisten kann. Und über Meditation wurde das Ganze so geregelt, dass wir uns doch eine leisten konnten. Und das heißt, diese ganzen Kräfte, die eigentlich damit spielen, ja, die kann man sehr stark beeinflussen. Wir haben als Individuum und als Gesellschaft permanent Einfluss darauf, was uns passiert, was uns widerfährt. Es ist sogar so, dass alles, was uns widerfährt, also jede Krise, die wir im Moment erleben als solche, das Ergebnis unserer Schöpfungsimpulse sind. Und was wir eben nun machen wollen, ist darauf aufmerksam machen, woher die Krisen kommen, was die Schöpfungsimpulse sind, nämlich unsere Gedankengänge. Und das sind zum einen, wir haben jetzt eine Gesellschaft, wo ganz viel über Wettbewerb geht. Ja. Wettbewerb bedeutet einfach, dass es immer Verlierer und Gewinner geben wird, sonst wäre es kein Wettbewerb. Und entsprechend kreieren wir ein großes Maß an Verlierer, um ein kleines Maß an Gewinnern zu akzeptieren. Und es hat von vornherein in diesem Prozess etwas, dass wir immer akzeptieren, dass ein großer Teil unserer Weltkugel einfach der Verwüstung anheimgegeben wird. Nur weil wir hier bestimmte Wertorientierungen haben, die einfach nicht ganzheitlich sind. Ja? Und diese Gedankenimpulse muss man eigentlich bewusst machen, um zu sagen, wollen wir das wirklich? akzeptieren wir wirklich eine Gesellschaftsform, in der wir zum Beispiel materiellen Wohlstand darauf aufbauen, dass ganze Rüstungs- oder ganze Wirtschaftsindustrien eigentlich nur noch von Rüstung leben? Und da sind diese ganzheitlichen Ansätze eben drin. Die sind enorm wichtig. Und die kann man nicht überstülpen. Ja, wir können eigentlich lediglich Hinweise geben darauf, wie es funktionieren könnte. Und dann die Gesellschaft dazu anregen, eine andere Richtung einzuschlagen.
Ich würde gerne mal zu dem Begriff spirituell. Also was ist Spiritualität für dich? Und wie äußert die sich in deinem täglichen Leben? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Spiritualität ist eigentlich die geistige Komponente, wenn man so sagen kann, wir leben als geistige Wesen, ja, und wir nehmen uns sehr oft als rein materiell wahr. Und wenn ich das mal so sagen darf, wir haben außer unserem Körper, den wir besitzen, noch sowas wie eine Aura oder einfach erweiterte Funktionen in unserem Körper. Wenn ich jetzt rein vom Materiellen ausgehe, dann was unsere Politik tut, dann kann ich eigentlich nur mit 5 Sinnen agieren. Diese 5 Sinne sind ja jedem bekannt, das sind die Geruchssinn, Geschmackssinn, Sehsinn und so weiter, Tastsinn, ja, alles was ich eben greifen kann. Und die Spiritualität bedeutet eigentlich eine Sinneserweiterung in einen Wahrnehmungsbereich, der jenseits des Körperlichen liegt. Zum Beispiel die Intuition wäre hier ein ganz wichtiger Sinn, der eben weitergeführt werden kann. Und die Intuition ist ja vielen Leuten schon bewusst, dass es so etwas gibt, ja, weil das geht dann in den Bereich der Träume oder ich denke an jemanden, auf einmal klingelt das Telefon und derjenige ruft an. Das sind Sinne, die haben wir und die sind systematisch unterdrückt, kann man sagen. Ja, wir haben zum Beispiel durch unsere heutigen Telekommunikationsmittel ist nicht mehr nötig, dass wir unsere kommunikativen Sinne schulen und wir denken, wenn wir jetzt ein besonders modernes Handy haben, haben wir das dann auch gar nicht nötig. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn wir unsere kommunikativen Sinne oder unsere intuitiven Sinne schulen würden, da kann kein Handy der Welt mithalten, weil das sind eigentlich immer ein billiger kleiner Abklatsch von dem, was wir wirklich können, wenn wir eben unsere geistigen Sinne schulen. Und das geht auch dahingehend, dass wir eigentlich, also nach meiner Vorstellung, als menschliche Wesen in einer Informationssuppe schwimmen, so könnte man das vielleicht ausdrücken, ja, und wir können lernen, auf diese Informationen, mag man sie göttliche Informationen oder was auch immer nennen, Zugriff haben. Das heißt, wir können eigentlich Wissen, was uns umgibt, jederzeit abzapfen, ohne ein Buch zu lesen. Das heißt, wir können, was ich im Moment ja auch gerade tue, intuitiv sprechen. Das heißt, ich brauche kein Skript, um irgendetwas vorzutragen, sondern man kann eine gewisse Angebundenheit an eine Gesamtheit, an eine Gesamtenergie trainieren, erschließen und der Gesellschaft zugutekommen lassen. Und es geht einfach darum, dass wir eine Gesellschaft entwickeln wollen, die sich eigentlich über das jetzige Maß hinaus entwickelt, die zum Beispiel schafft, eine Welt zu kreieren, in der es keinen Krieg mehr gibt. Ja, in der wir keine Gewalt in diesem Sinn mehr dulden, weil Gewalt einfach immer eine Ausdrucksform von primitiv entwickelten Lebensformen ist. Ja, wir sind als menschliche Wesen, solange wir hier Kriege haben, solange wir hier mit Rüstung unser Geld verdienen oder sowas, sind wir einfach primitive Wesen. Das muss uns einfach irgendwann mal klar werden. Und dann fangen wir an, uns weiterzuentwickeln. Und dafür haben wir ganz einfach die Programme, die als Grundstoff dienen. Die Entwicklung muss natürlich in den einzelnen Individuen liegen. Aber die Impulse werden von unserer Politik gegeben. Und wenn ich jetzt mal so sagen darf, ein ganz wichtiger Impuls geht zum Beispiel über unsere Bildungspolitik. Und unsere Bildungspolitik ist mehr oder weniger in den Händen von Lobbywirtschaften, die ganz einfach über PISA-Studie ganz klar sagen, wir brauchen mehr funktionsfähige Bürger, die eben hinterher dann auch an den Fließbändern genau das machen, was wir jetzt brauchen. Und es geht überhaupt nicht darum, dass wir eigentlich Bürger kreieren, die ihre Intuition schulen und damit auf komplett neue Ideen kommen, die vielleicht die jetzigen Strukturen komplett aushebeln würden.
möchte nochmal zur Spiritualität zurück. Für viele bedeutet Spiritualität nach innen schauen, Meditation, Versenkung, vielleicht zum Gefühl vom reinen Sein zu kommen, in Meditation zu fallen. Wie stehst du zu diesen Aspekten von Spiritualität?
Das ist ein erster Schritt, ein sehr wichtiger erster Schritt. Man muss nach innen schauen können, um eine gewisse Ablenkung eigentlich auszuschließen. Und wenn ich das als Vergleich geben darf, die Kirche hat ja zum Beispiel das Zölibat in manchen Fällen. Und der Grund des Zölibats ist ja nicht der, dass man jetzt hier besonders keusch lebt, sondern der Grund ist einfach der, dass man sich den äußeren Ablenkungen erstmal abschottet, um wirklich diese Innenschau überhaupt zu ermöglichen. Weil wir leben in einer Welt, die vor Ablenkungen nur so wimmelt. Ja? Und wenn man das begriffen hat, dann wird man auch anfangen, einen Zölibat jetzt nicht mehr auf der Basis, wie es heute eben versucht wird, zu betreiben, zu installieren, sondern man würde es ganze zwangloser sehen. Ja? Weil natürlich ist eine Nach-Innen-Schau enorm wichtig, ja? Aber irgendwann stellen wir fest, dass wir durch diese Innenschau in unserem Außen auch etwas bewegen. Und dann ist es auch wichtig, dass wir unseren Part erkennen, was wir für die Gesellschaft eigentlich machen müssen, warum wir das Ganze machen. Für mich war eine reine stille Meditation nie zielführend. Ich habe von Anfang an meine Meditation eigentlich immer zielorientiert ausgeführt. Ich musste immer wissen, warum meditiere ich? Worum geht es mir? Ja? Und wenn ich das weiß, kann ich in so eine Meditation ganz anders reingehen. Und irgendwann stellt man dann fest, dass eigentlich das ganze Leben eine Art Meditation ist. Vorausgesetzt, ich habe einen entsprechenden Bewusstseinszustand. Denn es gibt nichts, was zufällig passiert.
Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Also manch einer ist vielleicht unzufrieden mit dem, was passiert, mit den äußeren Umständen, mit dem, was die Politik macht, aber dem fehlt der Impuls, irgendwie sich selber zu engagieren. Wie siehst du das? Also gibt es auf jeder Ebene Macher und auf jeder Ebene Menschen, die vielleicht mitmachen oder die nur was tolerieren oder irgendwie indirekt unterstützen? Ja.
Wir sind alle auf verschiedenen Ebenen Macher, aber die Ebenenvielfalt ist sehr unterschiedlich. Ja? Denn wie gesagt, wenn ich mich zum Beispiel entscheide, nicht zur Wahl zu gehen, bin ich ein Macher, der nicht zur Wahl geht. Das heißt, ich mache da etwas, wo ich auf einer sehr kleinen Ebene jetzt mal meine, ich klinke mich da aus und ich lasse eigentlich andere machen. Das ist auch eine Art des Machens. Ja? Und sehr viel von dem, was wir machen, hängt von unserer inneren Überzeugung ab. Es gibt zum Beispiel ganz weit verbreitet den Irrtum, dass ein Einzelner nichts ausrichten kann. Das ist etwas, was uns förmlich indoktriniert wird. Das geht ab Kindergarten los und unser ganzes Schulsystem ist eigentlich davon durchzogen, dass ein Einzelner nicht wirklich viel machen kann. Und wenn man sich die Strukturen in den Kirchen anschaut, dann deutet auch alles darauf hin, dass der Einzelne eigentlich nichts machen kann. Oder dass uns das systematisch indoktriniert wird. Und wenn ich jetzt hier mal einen Satz aus der Bibel zitieren darf, das heißt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, trifft natürlich ganz besonders auch für diejenigen zu, die diese Sätze indoktrinieren. Die eigentlich dafür sorgen, dass der Großteil der Menschen sich klein und ohnmächtig fühlt. Aber jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Jeder, der sich klein und ohnmächtig fühlt, hat auf irgendeiner gewissen Ebene seines Seins dieses Gefühl zugelassen. Und ich kann nur dazu appellieren, Leute, glaubt nicht alles, was die Spatzen von den Dächern pfeifen. Glaubt es nicht. Wenn jemand zu euch sagt, ihr seid klein und ohnmächtig, hört's weg und guckt euch um, wo ihr Größe erfahren könnt. Denn in jedem einzelnen Bürger von uns, ja, in jedem einzelnen Individuum, was auf diesem Planeten wandelt, steckt ein ungeahntes Potenzial zur Größe. Ja, weil wir alle dieselbe Quelle haben. Wir sind einfach göttliche Wesen in unserer Gesamtheit. Wenn ich hier einen Vergleich geben darf, ja, die Wissenschaft zerlegt ja alles in die Atome. Und so ein Atom besteht ja immer aus einem Kern und einem Teilchen, was man drumherum kreist, wie auch immer das benannt wird. Und wenn man jetzt einen Haufen macht, ja, den Mensch in seine Atome zerlegen würde, und auf einen Haufen macht man nur die Atomkerne und die Teile, die drumherum kreisen, und auf den anderen Haufen macht man das umhüllende Etwas, was ja von der Wissenschaft in der Regel nicht erforscht wird, ja, dann würde man die Größe des Eiffelturms brauchen. Pariser Eiffelturm ist die Größe des Menschen, und dann würde man bei der Haufen der Materie auf die Größe einer Laus kommen. Ja? Alles andere ist umhüllendes Etwas. Das heißt, wir sind Geist, durch und durch, wir sind geistige Wesen. Wir bestehen aus den Ideen, wie wir uns definieren. Ja? Und die Vorstellung, wie wir über uns haben, insbesondere die Vorstellung über das, was wir Gottesbild nennen oder was auch immer, ist sehr entscheidend darüber, wie wir agieren können. Und wenn wir diese Vorstellung über uns selbst, nämlich diese Kleinheitsvorstellung, ändern und uns eine Größe zugestehen, dann fangen wir an, auch diese Größe zu entwickeln. Und es geht eigentlich darum, Impulse zu setzen, die den Bürgern ganz klar sagen, hey, jeder Einzelne von uns ist einzigartig und ist großartig und ist unterstützenswert. Ja? Es kann nicht angehen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Struktur so bestimmt ist, dass einzelne wenige Profit daraus schlagen, dass eine ganz große Masse einfach nicht weiß, wer sie sind, nicht einfach weiß, was sie können, und wir 99% unserer Zeit damit verbringen, etwas zu arbeiten, was wir gar nicht wollen. Ja? Wenn man sich unsere Wirtschaft anschaut, wir haben gigantische Überproduktion an Lebensmittel äußerst fragwürdiger Qualität, die dann vernichtet werden, um Preise hochzuhalten. Wir haben eine gigantische Überproduktion an Automobilen, die kein Mensch braucht. Wenn man sich anguckt, wie viel Zeit so ein Automobil rumsteht und wie viel es genutzt wird, könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass wir ein gigantisches Urlaubspotenzial haben für jeden einzelnen Menschen. Ja, wir arbeiten sinnlos viel für sinnlos viele Gegenstände, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen, nur um uns von unserer wahren Größe ablenken zu lassen. Ja? Und was kommt zum Vorschein, wenn wir das zur Seite schieben und sagen, wir wollen jetzt, dass der Mensch sich wirklich entwickelt zu seinem höchsten Selbst, ja? Dass er wirklich sich so hingehend entwickelt, dass wir wieder anfangen, eigentlich Interesse für Lebensqualität zu haben. Zum Beispiel ein Miteinander. Was macht mein Nachbar, wie geht's dem? Ja. Können wir ein Fest der Freude feiern mit unseren Nachbarn? Wie können wir die Zeit so verbringen, dass es einfach achtsam und schön ist? Ja, wie können wir auf diesem Planeten Erde so leben, dass wir eine enkelfähige und eine urenkelfähige Zukunft hier haben? Ja, und da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir haben. Nur wir müssen aus unserem alten Denkschablonenmuster herauskommen, dass einfach nur Arbeit der Weg ist, dahin zu kommen. Das ist eine ganz große Manipulation, der wir hier auflegen, die absolut nicht notwendig ist.
Nochmal zur konkreten Situation. Es geht im Moment ja auch nicht darum, dass die Violetten irgendwo mitregieren könnten. Es geht ja erstmal überhaupt darum, dass Menschen, die so einen Hintergrund haben, wie du es jetzt ausdrückst, in Parlamente kommen. Weil allein durch die Anwesenheit, durch das Sein, durch ihre Ausstrahlung, durch das, was sie denken, fühlen, kann dann schon Veränderungen passieren.
Natürlich. Theoretisch kann die Veränderung auch passieren, wenn wir überhaupt nicht in den Parlamenten sind. Weil wenn unsere Gedanken mal von einer größeren Teil der Masse gehört werden, dann wird es eine Weile dauern, bis diese Gedanken gedacht werden. Ja? Ich denke, die Dinge, die wir heute sagen, gehen bei vielen Bürgern noch bei einem Ohr raus und beim nächsten, also beim einen Ohr rein und beim nächsten wieder raus. Ja, das ist einfach, das liegt nicht daran, dass die Sachen schlecht sind, sondern es liegt daran, dass wir ganz einfach jahrzehntelange Manipulation hinter uns haben, wo wir ganz einfach 100.000 Mal gehört haben, wir sind klein, wir müssen funktionieren, wir müssen arbeiten, wir müssen uns in diesem Hamsterrad bewegen. was wir eigentlich sagen, ist eigentlich das genaue Gegenteil. Wir sind groß, jeder Einzelne von uns ist groß. Wir können zur wahren Größe kommen. Wir können eine Gesellschaft schaffen, in der es keinen Krieg mehr gibt. Wir können eine Gesellschaft schaffen, in der es Wohlstand für alle gibt. Und zwar in einem guten Maß. Ich würde sagen, nicht in einem abgehobenen Maß, aber in einem guten Maß. Es muss kein Mensch Hunger leiden. Ja, solange es Menschen gibt auf dieser Welt, die Hunger leiden, ist es sinnvoll, in die Politik zu gehen, um etwas daran zu ändern. Ja, weil wir akzeptieren letztendlich dieses Hungerleiden und damit schaffen wir auch unsere eigene Größe nicht zur vollen Entfaltung zu bringen. Das heißt, wir feilen an unserer eigenen Größe, indem wir akzeptieren, dass irgendwo Menschen hungern, nur weil wir hier bestimmte Vorteile haben wollen. Und diese individuelle Größe zu erreichen, ist es einfach notwendig, ein neues System zu denken, einfach neue Strukturen zu denken, und dazu haben wir die Konzeption. Und das Schöne ist, wir sind dann vielleicht wählbar, wenn wir unsere Unterschriften haben. Im Moment ist es natürlich schwierig, weil diejenigen, die jetzt an der Regierung sind, alles Erdenkliche dafür tun, dass solche neuen Gedanken gar nicht erst an die Regierung kommen. Deswegen gibt es diese vielen Hindernisse mit diesen Unterstützungsunterschriften. Kann allerdings sein, wenn die Zeit wirklich so weit ist, wird es uns auch leicht fallen, diese Unterschriften zu sammeln, zu bekommen. Das heißt, die Menschen müssen sensibilisiert werden dafür, was sie tun können. Und es ist für den Einzelnen eigentlich nicht viel Aufwand, so einen Blatt zu unterschreiben. Und irgendwann schaffen wir es dann auch, an den Tischen zu sitzen. Und es braucht keine großen Gruppen von uns. Ja, denn es ist ja auch wichtig, dass diejenigen, die jetzt sich in der Politik engagieren, nicht ganz einfach ausgetauscht werden, sondern die müssen eigentlich nur ihre Gedanken um ein paar Grad drehen. Und dann können ganz viele Punkte auf einmal geregelt werden. Ich möchte mal sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn in den Parlamenten aufgehört wird, danach zu suchen, wer jetzt Recht hat, ja, dann kann man anfangen, sich wirklich um die Sachen zu kümmern, die anstehen. Und ich denke, die Violetten werden so als Art Moderator fungieren. Oder die werden einfach Impulse geben dafür, dass sich dann etwas verändern kann. Wir müssen gar nicht in der ersten Reihe dafür stehen. Das ist absolut nicht notwendig.
Kannst du was sagen über das jetzige System mit den vielen Lobbyisten? Also dass bestimmte Wirtschaftszweige Menschen bezahlen, die versuchen, oder die nicht nur versuchen, sondern die eben gezielt Einfluss auf Politiker ausüben.
Ja, das ist eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Ich will ja jetzt niemanden, der Lobbyist ist, schlecht machen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber man muss von der Gesamtkonzeption sehen, dass Politik eigentlich etwas ist, was Ganzheitlichkeit erfordert. Zumindest auf einer gewissen Ebene ist Ganzheitlichkeit in der Politik einfach wichtig. Wenn ich diese Ganzheitlichkeit nicht garantieren kann, ja, dann sorge ich eigentlich dafür, dass ich eine kleingeistige Politik betreibe. Ja. Und Lobbyismus bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass diejenigen, die das machen, verpflichtet werden, nicht über ihren Tellerrand hinaus zu gucken. Das heißt, ist der Lobbyismus eine Verpflichtung zur Kleingeistigkeit. Ja. Und diese Auswüchse dieser Kleingeistigkeit, die manifestieren sich natürlich in dem, was wir wirken. Das kommt zum Beispiel im Ausdruck, wenn wir unser Gesundheitswesen angucken. Es hat sich ja schon viel getan, es ist schon viel besser geworden. Wir haben zum Beispiel heute Gesundheitskassen oder überwiegend Gesundheitskassen und die Krankenkassen sind nicht mehr so stark vertreten. Ja, es ist zum Beispiel ein Schöpfungsimpuls, wenn ich eine Krankenkasse habe, gebe ich eigentlich einen Schöpfungsimpuls, der auf dem Bereich Kranksein liegt. Wenn ich aber also eine Umbenennung hier vornehme, dann ist schon mal der richtige Impuls gesetzt, dass es eigentlich um die Gesundheit geht und nicht um die Krankheit. Und im Gesundheitswesen ist es doch oft so, dass es sehr wichtig ist, nach der heutigen Darstellung, dass wir Betriebe haben, die ausgelastet sind, die ihre Medikamente dann auch an den Mann bringen. Das heißt, wir sind eigentlich davon abhängig, dass wir ein gewisses Maß an Patienten haben, die diese Medikamente dann auch schlucken müssen. Ganzheitlich gesehen sollten wir eigentlich dahin kommen, dass wir die Gesundheit dem Menschen zurückgeben können. Das heißt, jeder Mensch ist eigentlich von Natur aus erstmal gesund oder sollte das sein oder sollte eigentlich Grundvoraussetzungen dafür haben, gesund zu wirken und gesund zu leben. Und da gehört einfach dazu, dass ich ein ganzheitliches Bild entwickle und sehe, sehr viele Krankheiten, die wir heute haben, sind einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir eine miserable Qualität an Nahrungsmitteln haben, weltweit. Ja, wir haben im Prinzip nur zwei Qualitätsstandards, die angeboten werden. Das eine ist konventionell hergestellte Lebensmittel, das andere biologisch hergestellte Lebensmittel. Und man kann sagen, die konventionell hergestellten Lebensmittel haben eine katastrophale Qualität und die biologisch hergestellten Lebensmittel haben eine Qualität, die etwas besser ist als die katastrophale Qualität, aber wir haben noch längst nicht die Qualität, die wir eigentlich haben könnten, wenn wir uns auf unsere Gesamtheitlichkeit besinnen, sprich auf unsere Göttlichkeit, dann gäbe es nämlich noch eine Qualität Lebensmittel, zum Beispiel mit Liebe produzierte Lebensmittel. Das ist eine Kategorie, die haben wir noch überhaupt nicht. Da sind wir einfach meilenweit davon entfernt, oder anders ausgedrückt, wir sind einige wenige Gedanken davon entfernt, dass wir so eine Kategorisierung einführen könnten. Und wenn wir den Gedanken haben, dass wir jetzt sagen wollen, wir möchten ab sofort eigentlich Lebensmittel haben, die mit Liebe hergestellt sind. Das heißt, da ist ein Einvernehmen zwischen Mutter Natur und demjenigen, der die Lebensmittel produziert. Ja, da ist ein gewisses Bewusstsein da bei den Produzenten, dass ich hier etwas produziere, was eigentlich die Qualität unseres Seins ausmacht. Ja, dann komme ich in die Situation, dass ich eigentlich ab morgen Lebensmittel produzieren könnte, die diesen Parameter entsprechen. Ja, und das wäre etwas Wunderbares, was uns passieren könnte, weil wir wirklich einen Mangel haben an wirklich guten Lebensmitteln. Und ich möchte jetzt die Biobranche auch überhaupt nicht schlecht machen, weil sie ist ein guter Zwischenschritt.
Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel Demeter-Produkte, die meines Erachtens dann nochmal ein anderes Level haben als normale Bioprodukte. Ne?
Ja, wenn ich da nur ganz kurz anmerken darf, es gibt ein Homerhof heißt das Ganze, das ist auch in der Nähe vom Bodensee, die produzieren zum Beispiel Lebensmittel nur aufgrund eines Rituals mit einer bestimmten Asche, Agnihotra heißt das Ritual, da wird in einem bestimmten Kuhfladen einfach verbrannt, ja, zu einer bestimmten Tageszeit und mit dieser Asche wird gedüngt. Ja, und die produzieren Lebensmittel, da kann sich Demeter einfach verstecken. Ja, wenn man das sieht, die haben in ihrer Ernte eigentlich Produkte, die rein biologisch natürlich diesen Standards entsprechen, weil die nicht mit was anderes düngen, außer mit dieser Agnihotra-Asche. Und die Früchte werden doppelt bis dreimal so groß wie die von Demeter. Und nur weil ein Ritual damit verbunden ist, das heißt eine Bewusstseinsgebung in die Früchte hineingegeben wird, die bei Demeter einfach noch nicht da sind. Auch wenn Demeter-Produkte gut sind, zweifelsfrei gute Produkte sind. Aber nur um mal hier anzudeuten, was es gibt, und ich behaupte, dass die Produkte des Agnihotra-Hofes, ja, wo eben, also vom Homerhof, die mit Agnihotra arbeiten, auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sind, sondern wir haben vor uns eine unendliche Vielfalt, was wir produzieren können. Und ich behaupte, wenn wir Produkte schaffen, insbesondere Lebensmittel, die wirklich einen neuen Standard erfüllen würden, ja, dass wir nur noch einen Bruchteil der Lebensmittel brauchen würden, um zu funktionieren. Und ich behaupte, wenn wir heute mehrere Teller voll Lebensmittel in uns hineinessen müssen, um unseren Nährwerte zu erhalten, glaube ich, werden wir in der Zukunft, wenn wir solche Produkte haben, vielleicht mit einer Handvoll Körner auskommen oder mit noch weniger. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich eine Enthaltsamkeit predigen will, sondern es geht darum, dass wir einfach uns mal klar machen, zu was wir fähig wären, wenn wir diese anderen Parameter mal anvisieren würden. Und es gibt ja auch heute schon Experimente, die unter dem Titel Lichtnahrung laufen. Das ist natürlich jetzt kein Politikum, ja, aber es zeigt deutlich auf, wohin die Reise gehen kann, wenn wir unsere Horizonte erweitern und wenn wir anfangen, Dinge anzugucken, die möglich sind und nicht sagen, das, was wir heute haben, ist die Endstation. Ja, es gibt viel, viel mehr, was wir erreichen können.
Ja, das ist irgendwie alles eine Frage von Bewusstsein. Ne? Wenn Bewusstsein dafür da ist, in den Menschen wächst oder was schon da ist, einfach bewusst wird, dann passiert das. Ne? Aber es gibt Menschen, die sagen einfach, die Welt ist so, wie sie ist, ist perfekt auch, weil das Leben einfach diese Erfahrungen machen will im Moment. Aber das schließt natürlich ein, dass auch jeder Impuls, was zu verändern, auch perfekt ist.
Also ich behaupte, dass das, was im Moment hier abläuft, zwar auf der einen Seite perfekt ist, aber auf der anderen Seite eigentlich nicht insofern perfekt sein kann, als dass wir es als Endstation akzeptieren. Weil es gibt auf dieser Welt Kriege, es gibt Neid und Missgunst und es gibt Hunger. Ja? Und es gibt Unfähigkeit, sich gegenseitig zu verständigen. Und man kann diese ganzen Aspekte analysieren und man kann sehen, woran es zum Teil liegt, und man kann versuchen, neue Parameter zu schaffen, die den Menschen in ein neues Entwicklungsspektrum bringen. Und gerade jetzt, um auf die Spiritualität zurückzukommen, die ja eine Domäne unserer Religionen eigentlich ist, was dazu führt, dass es eigentlich ein ganz großes Missverständnis mit sich bringt. Denn die wahre spirituelle Natur des Menschen ist immer frei. Ja, wir sind frei von unserem Willen, wir sind frei von dem, wie wir einfach geboren sind. Wir können das erfahren, was wir möchten. Und es gibt keine göttliche Instanz über uns, die uns sagen kann, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Ja? Drum ist es ja auch möglich, dass so viel Leid hier letztendlich passiert. Weil wir müssen lernen, mit unserer Freiheit umzugehen. Ja? Solange wir akzeptieren, dass Mord und Totschlag an der Tagesordnung ist, sind wir noch nicht voll ausgebildet. Ja? Und wenn wir sagen, wir können daran nichts ändern, dann sind wir auch noch nicht voll ausgebildet, weil wir können etwas damit ändern. Wir haben etwas unmittelbar damit zu tun. Wenn in unserer Nachbarschaft eine Schlägerei stattfindet oder eine Handgreiflichkeit, dann haben wir letztendlich damit was zu tun. Und die Frage ist nur, was haben wir damit zu tun und wie agieren wir? Und es gibt ganz bestimmte Dinge, wie man über die Betrachtung wirken kann im Außen, dass diese Handgreiflichkeiten, dass diese Unregelmäßigkeiten eigentlich sich harmonisieren, ja, dass die sich eigentlich entwickeln dahingehend, dass die Menschen friedlich miteinander leben können. Und die Impulse dazu werden hauptsächlich von unserer Politik gegeben. Deswegen ist es so wichtig, in die Politik zu gehen.
Was sagst du zu der Meinung oder Aussage, dass das Leid im menschlichen Zusammenleben hauptsächlich daher rührt, dass die Menschen aus dem Ego heraus leben, also aus der Vorstellung, ich bin eine abgeschlossene Person, ich muss mich durchsetzen gegen andere, ich muss für mich sorgen, also auf dieser Ansicht von Trennung, dass die Menschen so leben, wenn die Menschen eben als Teil des Ganzen im Bewusstsein davon leben würden, dann wäre das irgendwie ganz anders.
Das ist sicher richtig. Die Trennung würde überwunden werden, ja, wenn ich eine andere Ansicht habe. Das ist zweifellos so. Und eine Trennung bedeutet ja auch, dass ich Teile meines Selbstes nicht aktivieren kann. Und damit verbunden ist natürlich auch ein Stück Leid. Ja, weil letztendlich kann man so sagen, wir gehen eigentlich mit einem gewissen Grad an Behinderung alle spazieren. Und je näher wir dem Prinzip der Erleuchtung kommen, desto weniger wird dieser Behinderungsgrad. Aber ich glaube, solange wir auf dieser Erde wandeln, haben wir immer einen gewissen Grad der Behinderung. Ja, das ist nur eine Frage dessen, wie viel Behinderung wollen wir haben, wie viel akzeptieren wir oder sind wir bestrebt, diesen Zustand zu minimieren, um einfach in ein größeres Handlungsspektrum zu bekommen. Und da ist spirituelle Entwicklung einfach maßgebend. Ja? Wenn man so sagen darf, Religionen sorgen letztendlich dafür, dass diese spirituelle Entwicklung einen gewissen Grad gewachsen ist, wenn man davon ausgeht, dass vor den Religionen vielleicht noch mehr Mord und Totschlag war, dann sind wir jetzt in der Entwicklung, wo die Religionen ja auch anfangen, sich mit Ökumene zu beschäftigen. Das heißt, sie vergleichen ihre eigenen Wege. Aber es gibt eine Entwicklung, die über die Religionen hinausgeht. Und das ist etwas, was vielen Religionsvertretern sehr weh tut, weil sie hier eine Verlustangst haben von Machteinfluss. Ja, wenn sich die Menschen über die Religion hinaus entwickeln. Und mein Rat an die Religionsvertreter, die hier Ängste haben, dass sich Menschen über sie hinaus entwickeln können. Wenn diese Ängste losgelassen werden können, dann können die Religionen wieder als Zufluchtsstätten dienen, wo man sich gegenseitig austauscht über das, was man an Erfahrungen bisher gemacht hat. Und man könnte eigentlich in den ganzen Tempeln, die es weltweit gibt, große Freudenfeste veranstalten. Ja, und es wäre durchaus Platz genug für alle da, aber die Religionen müssen sich weiterentwickeln, wenn wir unsere Gesellschaft dahingehend führen wollen, dass wir eine hochentwickelte Gesellschaft werden. Und eine hochentwickelte Gesellschaft führt keine Kriege. Eine hochentwickelte Gesellschaft streitet sich auch nicht darüber, wer Recht hat. Das heißt, es führt auch keine Religionskriege, sondern eine hochentwickelte Gesellschaft hat eigentlich in ihren Individuen so viel Göttlichkeit angesammelt, dass sie damit agieren kann und es nicht mehr nötig hat, das Einzelne anderen vorzuschreiben, wie man nun richtig zu leben hat und was richtig und was falsch ist. Denn richtig und falsch gibt es diesbezüglich nicht.
Ich würde sagen, eine hochentwickelte Gesellschaft lässt auch niemanden in materieller Not leben. Ne?
Absolut. Ja, materielle Not ist eigentlich ja, ein Zeichen von Leid, Missgunst. Also warum kann das angehen, dass bestimmte Menschen hier in materieller Not leben und andere haben so viel Reichtum, dass sie eigentlich den gar nicht ausgeben können. Ich möchte hier mal ein kleines Beispiel geben. Also in unserer Politik wird ja heute oft von Milliardenbeträgen geredet und gar von Billionenbeträgen. Und ich glaube, dass den wenigsten Akteuren bewusst ist, wie viel ist eine Million, wie viel ist eine Milliarde. Eine Million, der Stapel in 500-Euro-Scheinen, wäre 30 Zentimeter hoch. Und jetzt bitte ich dich einfach mal zu schätzen, wie hoch wäre eine Milliarde in 500-Euro-Scheinen. Ja, der Kölner Dom reicht nicht ganz aus. Ja, und das ist eine Milliarde. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es um Billionen Schulden geht, die zum Beispiel die USA haben. Man fragt sich, bei wem die diese Schulden haben. Ja? Und es geht eigentlich nur noch darum, dass wir hier in einem System leben, was von Anfang an nicht gerecht war, was von Anfang an von Menschen entwickelt wurde, die ein sehr geringes Bewusstsein hatten. Ja? Und die einfach mit Zahlen spekuliert haben, weil es halt gerade Spaß macht, viel Geld zu verdienen, aber sich eigentlich überhaupt nicht bewusst darüber waren, dass wir hier auf diesem Planeten leben und dass es eigentlich darum geht, dass Geld ein Zahlungsmittel ist, um unser Leben zu erleichtern. Und wenn wir jetzt anfangen, Beträge zu kreieren, die so unverschämt hoch sind, dass man sie eigentlich nicht mehr ausgeben kann, dann ist der Sinn des Geldes komplett weg. Der ist komplett verloren. Ja? Und worum es uns eigentlich mit unseren Wirtschaftssystemen geht, ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der Geld wieder zum Zahlungsmittel wird, in der man eben nicht seinen Huhn zum Metzger tragen muss oder wie auch immer was zum Tauschen hat, sondern in der man wirklich einfach nur ein Tauschmittel hat, ein ganz simples Tauschmittel. Ja? Und nochmal, so um diesen Vergleich zu kriegen, was ist eine Million, was ist eine Milliarde? Ja? Also eine Million Sekunden dauern nicht ganz 12 Tage. Ja? Eine Milliarde Sekunden dauert 36 Jahre. Und ich glaube, dass den wenigsten Menschen wirklich bewusst ist, mit was für Größenordnungen wir hier arbeiten. Ja? Und wenn man sich jetzt noch so ein Beispiel geben darf, das ist ein ganz berühmtes Beispiel vom Josefspfennig. Also der heilige Josef hat einen Cent zur Bank von Bethlehem getragen, um für sein liebes Jesuskind vorzusorgen. Verzinsung 5%. Liegt 2000 Jahre. Wie viel wäre das Ding heute wert?
Ja, also mehr Geld, als es gibt. Ich glaube sogar mehr Gold, als wie die Erde wiegt. Also auf jeden Fall unermesslich
viel. Rund 500 Jahren, wäre das Ding einmal unsere Weltkugel aufgewogen in purem Gold gewesen. Es ist ja noch nicht mal erwiesen, dass unsere Weltkugel massiv ist, geschweige denn aus purem Gold. Heute wären es weit über 200 Milliarden solcher Weltkugeln. Und das ist einfach nur ein blöder Cent, für den man heute nicht mal eine Semmel kaufen kann. Ja? Und nur durch sein Rumliegen und durch ein Festhalten von Verträgen wäre diese Forderung möglich. Und so handelt es sich auch heute im gesamten Schuldenwesen. Ja? Unsere gesamten Staatsschulden sind einfach nur abstruse Forderungen von etwas, was niemals zahlbar ist, was absolut nicht erfüllbar ist. Und das einfach, man kann sagen, wir haben ein Spiel gespielt, ähnlich das Monopoly, mit dummen Spielregeln. Ja? Und jetzt geht es darum, dass unsere Politik einfach erkennt, okay, unsere Spielregeln führen uns nicht weiter, lasst uns neue Spielregeln kreieren. Weil das Leben hört ja, die Weltkugel hört nicht auf, sich zu drehen, nur weil eine Finanzkrise da ist. Ja? Nur weil auf einmal Geldforderungen da sind, die einfach unermesslich hoch sind. Die Weltkugel dreht sich weiter. Wir leben weiter. Ob mit vollem Bauch oder mit leerem Bauch. Und die Entscheidung ist doch jetzt, schaffen wir es, eine Politik zu kreieren, die neue Spielregeln aufstellt. Spielregeln, die ganz einfach ein bisschen mehr Weisheit zulassen. Ich behaupte ja nicht mal, dass die Violetten der Weisheit letzter Schluss sind. Das wäre ganz fürchterlich, ja, wenn es nach uns keine Entwicklung mehr gäbe. Nein, die Entwicklung geht immer weiter. Aber man muss ganz klar sehen, dass die Politik, die im Moment agiert, vom Weisheitslevel nicht besonders ausgeprägt ist. Ja, und um an einen höheren Weisheitslevel zu kommen, muss ich erstmal die Anforderungen daran haben. Das heißt, ich muss an meiner spirituellen Reife arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Violetten für spirituelle Politik hier mal einen Ansatz bringen. Wir arbeiten an unserer spirituellen Reife. Es hat nichts mit Religion zu tun. Es hat absolut nichts damit zu tun, dass wir etwas institutionalisieren wollen. Sondern es geht wirklich darum, als Kollektiv ein Stückchen weiser zu werden.
Nochmal eine Frage zu deinem persönlichen Leben. Wie gestaltet sich deine Arbeit für die Violetten, für die Politik? Also was machst du konkret? Wie viele Stunden und was machst du? Wie kann man sich das vorstellen?
Angefangen hat es mit einem relativ kleinen Aufwand. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich mein Wirken bei den Violetten relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, aber diese Zeit durchaus auch Freude macht. Es ist nicht so, dass ich das als unangenehm empfinde. Also konkret habe ich die Vorstellung davon, dass die Violetten, wenn sie mal im Parlament sitzen, ja, Menschen haben, die in den hinteren Reihen einfach drinnen sitzen und meditieren. Und durch diese Meditation eine Klimaveränderung in dem Parlament erwirken können. Das wäre eine Spezialität von mir zum Beispiel. Dazu gibt es natürlich noch Leute, die in der ersten Reihe stehen und kluge Reden schwingen. Wäre vielleicht auch eine Sache für mich, weiß ich nicht. Das müssen andere dann entscheiden. Ja? Und ganz konkret Programmpunkte hervorbringen. Man muss wissen, unsere Politik ist ein sehr personalintensives Geschäft. Ja, es gibt so viele Politiker weltweit, allein in Deutschland, was es da an politischen Stellen zu besetzen gäbe, ja, dass das niemals eine Partei alleine machen kann. Es sei denn, diese Partei besteht aus lauter Abnickern, so wie wir das in SED-Zeiten hatten. Ja, da geht das dann, wenn einfach nur viele Leute drin sitzen, die einfach zu allen Ja und Amen sagen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie Ärger. Nein, es geht darum zu erkennen, wir wollen einen Systemwandel haben, wo eigentlich die führenden Kräfte vom Führungsstil wegkommen und sagen, wir müssen inspirieren. Weil in dem Moment, wo ich die Leute anführen will und sage, da geht's lang, ja, gebe ich vielleicht ganz viele Chancen weg von Ideen, die gar nicht zur Keimung kommen können, weil ich die Menschen gar nicht zum Zug lasse, weil ich meine, ich muss meine Idee auf Biegen und Brechen durchsetzen. Ja. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo wir ganz viel Potenzial in jedem einzelnen Bürger haben. Und es ist einfach ein wichtiges Anliegen, diese Politik so zu gestalten, dass es A, Spaß macht, weil das Leben sollte immer Spaß machen. Leben ist einfach was Fantastisches. Ja? Wir leben hier, um uns zu erfahren, und es muss einfach Spaß machen. Und es ist in meiner Arbeit so, ich bin ja nebenbei auch Musiker oder arbeite an der Oper und ich mache privat sehr viel Musik, Und das ist etwas, was mich sehr erfüllt. Und wenn wir eine Versammlung haben oder wenn wir irgendwo Vorträge halten, dann ist das immer geteilt. Dann gibt es Musikteile, dann gibt es Vortrag, dann gibt es Diskussion und es gibt irgendwo meistens auch noch eine kurze geführte Meditation. Diese kurze geführte Meditation ist deswegen immer kurz, weil es ganz viele Menschen gibt, die Angst haben, wenn sie das Wort Meditation nur hören. Da kriegen die das davonlaufen und ich kann das ihnen auch nicht verdenken, ja, weil einfach Meditation, es wird so viel reingelegt, was einfach damit gar nichts zu tun hat. Es geht eigentlich nur darum, seine eigene Führung wiederzufinden. Das heißt, seine eigene innere Stimme zu hören, die ja in jedem angelegt ist und die in ganz unterschiedlichen Weisen zum Ausdruck kommen kann. Darf ich hier ein kurzes Beispiel geben? Ja, es ist zum Beispiel, wenn jemand ein Bauchgefühl hat oder ein Bauchgefühl entwickelt, dann ist es eine Art der inneren Stimme. Wenn ich eine Gänsehaut kriege, ja, bei manchen Begegnungen, dann ist es eine Art der inneren Stimme, die mir sagen kann, diese Begegnung tut mir gut oder diese Begegnung tut mir nicht gut. Ja, das hat eigentlich jeder Mensch in irgendeiner Form schon mal erlebt. Ja, dass diese innere Stimme so weit kultiviert werden kann, dass wir konkret einen inneren Leitfaden haben, dass wir wissen, was können wir tun, um unsere Realität dahingehend zu gestalten, dass es einfach positiv wird. Das ist eine fantastische Sache und das ist eine Sache, die die Menschen wirklich zu neuen Größen aufschwingen kann. Ja? Wir sind hier und jetzt in der Lage, eine Gesellschaft zu kreieren, wo die Menschen ihre Größe entwickeln können. Wir sind erst am Anfang. Spiritualität ist erst am Anfang in der Entwicklung. Ja, wir haben jetzt eine Esoterik-Szene, die mehr oder weniger verpönt ist, weil natürlich Interessen aufeinander fallen. Man muss sehen, dass die kirchlich-religiösen Strukturen hier einen gewissen Konflikt haben, wenn auf einmal andere ankommen und sagen, hey, das, was ihr sagt, ist nur ein Teil der Wahrheit, es gibt noch andere Aspekte, die das Ganze erweitern können, dann hat das Ganze sehr viel mit Macht zu tun. Und wir müssen auch sehen, dass wir haben ja eine gewisse Entwicklung. Wenn es früher zum Beispiel Könige gegeben hat, die ihre Untertanen haben, also es gibt heute auch noch vereinzelt Könige, nur haben die meistens nichts mehr zu sagen, ja, haben wir heute immerhin schon sowas wie Demokratien. Es sind zwar im Moment mehr Scheindemokratien als wirkliche Demokratien. Muss die Entwicklung eigentlich dahin gehen, dass wir wirkliche Demokratien haben und am Ende sogar Bürgerdemokratien? Und das ist ja auch eines unserer Hauptziele, Volksbefragungen eigentlich einzuführen, Volksabstimmungen zu den einzelnen Themen und dass es eigentlich nicht mehr darum geht, dass der Politiker derjenige ist, der die Entscheidung fällt, wo es lang geht, sondern der Politiker muss eigentlich aufbereiten, was gibt es für Dinge, worüber wird entschieden, so schaut's aus und dann muss eigentlich bei den großen Entscheidungen müssen eigentlich die Bürger befragt werden. Es kann nicht angehen, dass das einzelne wenige entscheiden, die dann möglicherweise noch vom Lobbyismus beeinflusst sind, ja, weil dann kommen wir zu so komischen Entscheidungen, die wir eben heute haben, dass es wichtiger ist, Autos zu verkaufen, damit die Leute eben nicht arbeitslos sind, weil wir keine Alternative dazu haben und wir überschwemmen alles mit Autos, die kein Mensch braucht. Ist zwar jetzt schon wieder lange her, dass wir die Abwrackprämie hatten, aber nur so als Erinnerung, damals waren die Autos, glaube ich, 8 Jahre alt, die verschrottet werden müssten. Und wenn man das jetzt nach dem Wachstumsprinzip gehen würde, bräuchten wir eigentlich jetzt wieder eine Abwrackprämie. Jetzt müssten die Autos aber schon 4 Jahre jung sein, die in die Presse kommen. Und in weiteren 10 Jahren machen wir dann wieder eine Abwrackprämie. Am besten ist, wir tun eigentlich gleich hinter die Autofabrik die Schrottpresse installieren. Dann haben wir das Problem nämlich gelöst. Und das sind so Dinge, wo man einfach sagen kann, es ist nicht intelligent, wenn wir solche Lösungen anbieten. Ja? Es ist schlicht und ergreifend nicht intelligent. Und wenn wir uns auf unsere Spiritualität besinnen und sagen, wir sind ganzheitliche Wesen, dann haben wir andere Lösungsvorschläge parat.
Okay, gibt es noch einen Bereich jetzt in unserem Zusammenleben, wo du deine Vision bzw. die Vision der Violetten beschreiben möchtest? Also sei es jetzt Bildung oder Grundeinkommen oder Gibt es da einen Bereich, der dir besonders am Herzen liegt?
Ja, es gibt einen Bereich, der aber in der violetten Thematik noch nicht aufgenommen ist. Und das ist eigentlich ein Bereich, den würde ich benennen als Verbindung zum Lebewesen Erde herzustellen. Eigentlich ist es schon im violetten Themenbereich da. Wir haben das im Bereich Tiefenökologie vielleicht sogar drinnen. Aber da geht es ganz konkret darum, dass wir uns ein Bewusstsein entwickeln, dass der Planet Erde, auf dem wir leben, eigentlich ein Lebewesen an sich ist, der nach bestimmten, wie soll man sagen, der einfach agiert und reagiert, ja, der Sturmfluten hervorbringt, wenn er irgendwie recht gezwickt wird. Und dieses Lebewesen ist unglaublich gutmütig und unglaublich liebevoll. Und wir dürfen hier leben. Wir dürfen uns hier entfalten. Aber was wir nicht machen sollten, ist dieses Lebewesen kaputt machen. Weil dann können wir nämlich nicht mehr drauf leben. Das sollten wir uns einfach bewusst machen. Und es gibt da eine Buchreihe, die ich empfehlen möchte, die heißt Anastasia. Da geht es um eine Eremitin in Sibirien, die dort lebt und im totalen Einklang mit der Natur lebt. Und dort werden Dinge gezeigt, wie man zum Beispiel gerade, wenn man jetzt Gartenbau betreibt, zum Beispiel ein Verhältnis zu seiner Umgebung wiederherstellen kann, wie man eigentlich lernt, im Einklang mit der Natur zu leben. Und ich behaupte, dass es auch in der Stadt möglich ist, im Einklang mit seinem Umfeld zu leben. Ja, dass man einfach eine Achtung und einen neuen Respekt davor bekommt und dass man wirklich lernt, diese Natur, in der wir leben, die ist für uns da. Die gibt uns alles. Ja, wenn wir etwas brauchen, ernährt sie uns, sie gibt uns frische Luft oder wenn wir die Luft eben selber verunreinigen, dann kann sie uns nicht so eine frische Luft geben, wie wir es eigentlich wert sind. Aber sie gibt uns alles, von Wasser über Luft, über Salat, alles, was wir zum Leben brauchen, gibt uns diese Natur. Und wir müssen mit dieser Natur wieder ganz anders umgehen. Wir müssen achtsamer damit umgehen, weil sonst vernichten wir diese Natur und unsere Lebensgrundlage geht damit dahin. Und das wäre sehr schade. Und deswegen setze ich mich hier ein, ich möchte, dass diese Erde noch möglichst lange erhalten bleibt für uns, dass wir uns hier entwickeln können, weiterleben können zu dem, was möglich ist.
Und es geht ja viel über Dankbarkeit, ne? Wenn man das Gefühl von Dankbarkeit zulässt, also ich bin dankbar, auf dieser Erde zu stehen oder ich bin dankbar, dass da Kleidung ist, die ich anziehen kann, ich bin dankbar, dass es Gebäude gibt, die mir Schutz geben. Ich meine, Dankbarkeit kann man jetzt nicht provozieren, also echte Dankbarkeit, aber man kann versuchen, dafür offen zu sein, zu fühlen, ja, ich bin dankbar für das, was es gibt und was das Leben mir schenkt.
Jetzt kommt bei mir so eine Durchsage, man sollte nicht hilflos dankbar sein, sondern einfach eine gesunde Dankbarkeit ist sicherlich gut. Ja, es ist schön, aber es geht auch darum, dass wir eigentlich, also das ist ein Wechselspiel, ja. Mutter Erde, wenn man das so sagen will, wird uns auch danken, wenn wir hier in Achtsamkeit leben. Ja, das ist einfach ein Wechselspiel, was einfach da ist und wir haben wirklich Möglichkeiten, uns hier zu entfalten in einer Größenordnung, die ist unvorstellbar. Und wir benehmen uns letztendlich wie Flöhe auf einen Hund, die sich drum streiten, wem der Hund jetzt gehört, auf dem wir gerade sitzen. Ohne wahrzunehmen, dass der Hund eigentlich ein eigenes Lebewesen ist. So benehmen sich die Menschen im Moment ein bisschen, also nicht überall, aber ein Stück weit geht es in diese Richtung. Und wenn wir respektieren, ja, wir leben hier auf einem ganz großartigen Lebewesen, was ja auch fühlen, atmen kann, nur dauert ein Atemzug eben ein bisschen länger als bei uns, ja. Und was auch sehr empfindlich reagieren kann, wenn wir unachtsam damit umgehen, das heißt, wir kreieren Atomkatastrophen, alles Mögliche, das kann auf Dauer diesen Planeten ziemlich ungut an die Substanz gehen. Und wir müssen einfach uns klar darüber sein, wollen wir diesen Planeten erhalten, wollen wir hier ein paar tolle Jahre verbringen oder ein paar tolle Jahrzehnte, ein paar tolle Jahrhunderte. Oder wollen wir weiter in dem Tempo Raubbau an der Natur betreiben, wie das im Moment ist, und dabei nicht mal in der Lage sein, Glück zu produzieren? Ein ganz wichtiger Punkt in unserer neuen Wirtschaftsversion ist es, dass wir das Bruttoinlandsprodukt eigentlich in ein Bruttoglücksprodukt Index umtauschen wollen, so wie das im Bhutan auch heute schon kreiert wird, wo es wirklich darum geht, wir brauchen die Weisheit, dass wir unseren Bürgern eigentlich die Fähigkeit vermitteln, glücklich zu leben. Dafür gibt es Patentrezepte, könnte man sagen. Man kann Glück kreieren. Ja? Der Mensch ist seines Glückes Schmied. Die Gesellschaft ist ihres Glückes Schmied und jeder Einzelne von uns trägt einen kleinen Beitrag dazu oder einen großen Beitrag, je nachdem, wie man das sehen will. Und wir machen das über die Violetten.
Bist du selber ein glücklicher Mensch?
Ja, ich bin. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich dann mal nicht so glücklich bin, aber ich glaube, dass ich prinzipiell ein sehr glücklicher Mensch bin, der wirklich auch einen sehr großen Erfahrungsreichtum hinter sich hat und eigentlich immer wieder es schafft, sich aufzubauen. Wenn es mal nicht so toll geht, dann geht es meistens über eine Meditation. Zurzeit habe ich eine sehr schöne Phase oder eben über die Musik. Und ich behaupte, ich bin recht glücklich, ja. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der glücklichste von allen, das mit Sicherheit nicht. Es gibt hoffentlich noch viele andere, die mindestens so glücklich sind.
Muss ja auch nicht vergleichen.
Ne? Nee, muss man nicht.
Was für Musik machst du und was bedeutet das für dich?
Also ich habe sehr viel Klavier gespielt in meinem Leben und ich mache dort hauptsächlich Klassik und am allerliebsten Kammermusik. Das heißt, ich spiele entweder mit Geige und Klavier oder Klaviertrio, Geige, Cello, Klavier, solche Sachen. Und da mache ich sehr viel und jetzt seit einem Jahr spiele ich auch eben auf der Marimba. Und da improvisiere ich auch sehr viel für mich alleine. Und es bedeutet für mich eigentlich wieder zu mir zu kommen. Also es gibt ja manchmal, gerade in der Politik, gibt es manchmal Sachen, die sehr kopflastig sind. Und wenn es uns dann nicht gelingt, diese Kopflastigkeit total auszuschalten über unsere Rituale oder Meditationen, die wir machen, dann ist für mich immer wieder die Musik so ein Punkt, wo ich sagen kann, jetzt komme ich wieder ein Stück zurück. Da sammle ich mich dann wieder und dann geht's wieder, kann man wieder nach draußen gehen.
Mathis, ich habe das Gefühl, wenn jemand so klar ist mit den Sachen, was er möchte, wo er darauf ausgerichtet ist, wie es bei dir ist, dass das auch Menschen anzieht, die den gern unterstützen, die mitarbeiten, die ihre Fähigkeiten einbringen. Das zeigt sich auch darin, dass der Landesverband hier in Bayern sehr aktiv ist. Ich glaube, der aktivste von den Violetten. Ja, ist es deine Erfahrung auch?
Ja, wir hatten früher ganz andere Personen angezogen, als wir das heute tun, das stimmt. Wir haben hier wirklich einen sehr positiven Effekt. Wir ziehen wirklich Menschen um uns drum an, die sehr gerne mitmachen und die sich sogar auch aufstellen lassen auf Listen, was in der spirituellen Szene absolut nicht üblich ist. Normalerweise, wenn ich die Menschen frage, möchtest du für eine Stadtratsliste, würdest du da bereit sein, dich aufstellen zu lassen, ist die Standardantwort erstmal nein, mit Politik bitte nicht. Aber wenn dann darüber diskutiert wird, was wir vorhaben, was wir machen möchten und dass man eben wirklich auch in seine Verantwortung kommt, dann ist es immer so, dass die Leute sagen, okay, unter den Umständen mache ich mit. Also ich helfe dir da. Und wir ziehen hier eigentlich schon gut Leute an, die uns dabei helfen. Es ist natürlich noch längst nicht das Maß, was wir bräuchten, um die Gesellschaft jetzt grundlegend zu verändern. Aber wie gesagt, wir stehen ja auch am Anfang. Also ich bin da recht guter Dinge. Und wie gesagt, es ist auch ein ganz großes Ziel von mir, also eins der Ziele, die einzelnen Veranstaltungen, die wir machen, und sei es sowas wie wirklich eine Wahlversammlung, wo wir wirklich ganz viel bürokratische Dinge zu erledigen haben. Also bei der letzten Stadtratsliste habe ich einen Ordner, der ist so dick, nur mit Formularien befüllt. Ja, dass diese Versammlungen so ablaufen, dass die Menschen ein gutes Gefühl dabei haben, dass es eben nicht so stupide trocken wird, sondern dass man wirklich sagt, wir versuchen hier ganz viel Liebe an die Sache zu gehen, mit ganz viel Ganzheitlichkeit, eben musikalische Elemente, die das Ganze auflösen. Und es ist uns bis jetzt, glaube ich, recht gut gelungen, dass die Leute auch Spaß daran haben, da mitzuwirken.
Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und Ja, dass du eben weiter dein Glück und deine Erfüllung darin findest und zum Wohle aller damit beitragen kannst.
Vielen Dank.
Ja, ja, ich danke dir auch für das Interview.
Ja, ich danke auch, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Thank you.